Stell dir eine Landkarte vor, und zwar eine Landkarte der deutschen Unternehmen. Sortiert nicht nach Branche, Größe oder Alter, sondern danach, wie sie mit Innovationen umgehen. Und genau eine solche Karte gibt es. Sie verändert sich gerade auf eine Art und Weise, die mich richtig nachdenklich gemacht hat. Die Spitze wird kleiner und die innovationsferne Breite wächst. Und dazu ist ein ganzes Innovationsmilieu, das es vor wenigen Jahren noch gab, in der aktuellen Erhebung schlicht verschwunden. Heute geht es um die Innovation-Milieus oder die innovativen Milieus, die von der Bertelsmann Stiftung zum dritten Mal erhoben worden sind. Dazu habe ich mir einen Gast eingeladen, und zwar Armando Garcia Schmidt. Und er hat gemeinsam mit seinem Team die innovativen Milieus erforscht. Wir sprechen darüber, was sich über diese Jahre verändert hat, woran das liegen könnte und vor allem, was Unternehmen ganz konkret tun können, um wieder innovativer zu werden. So viel sei jetzt schon verraten, das muss weder teuer noch kompliziert sein. Viel Freude mit dem Gespräch, lass uns direkt loslegen. Ja, hallo Armando, schön, dass du heute im Podcast Innovation einfach machen bist.
Hallo Bianca, vielen Dank, dass ich Gast sein darf in deinem tollen Podcast, den ich sehr schätze.
Ja, ich freue mich ja auch schon sehr, weil das Thema einfach total spannend ist. Ich habe dich ja einfach auf LinkedIn angeschrieben, weil ich deine Beiträge rund um die Innovation-Milieus sehr, sehr spannend gefunden habe. Da werden wir heute auch gleich tiefer reingehen. Aber zuerst mal vielleicht für all jene, die dich jetzt noch nicht kennen, wer bist du und wer ist auch die Bertelsmann Stiftung?
Ja, ich versuche es kurz zu machen. Mein Name ist Armando Garcia Schmidt. Ich arbeite als Experte bei der Bertelsmann Stiftung im Wirtschaftsprogramm der Bertelsmann Stiftung. Denn die Bertelsmann Stiftung ist ein, auf Englisch würde man sagen, Think Tank. Von der Rechtsform her ist sie eine gemeinnützige Stiftung, die ihren Sitz in Deutschland hat, in Gütersloh. Die Bertelsmann Stiftung wird kommendes Jahr ihr 50. Jubiläum feiern. Also wir sind 1977 gegründet worden von Moon, einer der großen Unternehmensführungsfiguren der deutschen Nachkriegszeit. Reinhard Mohn war der Chef der Bertelsmann AG, damals Bertelsmann AG, heute Bertelsmann SE, und er hat 1977 eben gesagt, ich möchte eine Institution haben, die unabhängig ist, unabhängig auch vor allem von ideologischen Grundausrichtungen und die eben sozusagen in ganz unterschiedlichen gesellschaftspolitischen Herausforderungsfeldern gemeinsam mit Wissenschaft, also vor allem auf empirischer Evidenz basierend, versucht zum einen Probleme zu analysieren, aktuelle und zukünftige Herausforderungen für Gesellschaft, Politik, Wirtschaft und dann auch mit Akteuren in dem Feld über mögliche Lösungen, über Zukunftsideen, Handlungsoptionen zu diskutieren. Und das machen wir heute mit 350 Menschen. Gütersloh, in Berlin haben wir auch ein Büro. Und da gibt es ganz unterschiedliche Themenfelder. Also wir beschäftigen uns mit der europäischen Integration, mit der Reform des deutschen Gesundheitssystems, aber auch mit Integrationszuwanderungsthemen. Und im Wirtschaftsprogramm sind eben neben Innovation und Nachhaltigkeitstransformation auch Arbeitsmarktthemen bei uns groß, ganz groß geschrieben. Ich arbeite zum Thema Innovation und dafür bin ich ja bei dir.
Ja, ich habe auch auf eurer Seite gelesen, dass ihr damit ja auch Diskussionen, den Diskurs auch anstoßen wollt. Und das habe ich auch bei deinen LinkedIn-Beiträgen zu den Innovation-Milieus auch gesehen. Ja, auch da diese Anregung, darüber mal nachzudenken, in den Diskurs zu gehen. Und das habe ich tatsächlich sehr, sehr spannend gefunden. Jetzt habt ihr diese Innovation-Milieus ja recht neu rausgebracht, also für 2026. Das ist ja nicht das erste Mal. Bevor wir da jetzt gleich in die Tiefe reingehen, wenn jetzt noch niemand was von Innovation-Milieus gehört hat, ja, was ist das denn? Was kann man sich darunter vorstellen?
Das ist gut, dass du mir die Frage stellst. In Vorträgen kann ich dann immer schöne Bilder zeigen. Das ist nicht so. Also von daher herzliche Einladung, auf unsere Homepage zu gucken oder auch auf die von uns veröffentlichte Online-Studie. Da sieht man dann schöne, auch bunte Bilder. Ich weiß nicht, Bianca, du wirst das sicher dann auch in den Shownotes nochmal die Links einstellen. Also ich fange mal so an, wir haben so 2018 sind wir auf die Idee gekommen und haben gesagt, Mensch, es gibt unheimlich viel Forschung tatsächlich schon zum Thema Innovation, Innovationstätigkeit. Aber uns ist damals aufgefallen, dass vieles relativ, sage ich mal, traditionell ist oder auch verhaftet ist an so klassischen Charakteristika der Unternehmen. Also man vergleicht die Innovationstätigkeit von Branche A mit der Innovationstätigkeit in Branche B oder setzt junge zu älteren Unternehmen ins Verhältnis oder kleine zu großen Unternehmen, ne? Also klassische Indikatoren, die man, ich sage mal, auch relativ leicht identifizieren kann. Und wir haben damals gesagt, ist es nicht auch vielleicht interessant, einmal herauszufinden, wie ist wirklich in einem umfassenden, also ganzheitlichen Zugriff, um es so zu sagen, eigentlich die Innovationstätigkeit, die Innovationshaltung von Unternehmen, wie kann man die beschreiben? Und da haben wir gesagt, das kann man sicher beschreiben, indem man die Unternehmen selber befragt. Dann haben wir uns hingesetzt und haben einmal eine Liste gemacht von über 30 Indikatoren, mit denen man eben die Innovationsfähigkeit von Unternehmen beschreiben kann, verteilt auf 6 große Dimensionen. Also das ist dann die Innovationsorganisation, die Innovationskompetenz, die Innovationskultur, aber auch die Stellung im Markt zum Beispiel, die wir da befragen, oder auch die Art der Vernetzung nach der Innovationstätigkeit nach innen und nach außen. Also zum Beispiel die Frage, innoviert man gemeinsam mit Partnern wie Kunden oder Lieferanten oder anderen Unternehmen, mit der Wissenschaft und so weiter. Und da ist eine Liste von 30 Fragen zustande gekommen und da haben wir gesagt, okay, das ist eine gute Grundlage, um einmal Unternehmen einfach zu befragen und dann wirklich zu sagen, okay, wir haben hier ein ganzheitliches Bild von deiner Innovationshaltung oder deinem Innovationsprofil, um es so zu nennen. Und dann haben wir gesagt, das reicht uns nicht, wenn wir sozusagen jetzt Einzelunternehmen befragen und sagen, okay, wir können jetzt 1000 Unternehmen befragen und haben dann sozusagen unterschiedlichste Profile, die wir nebeneinander legen können, sondern wir haben gesagt, okay, wir aggregieren das dann auch nochmal und versuchen tatsächlich quer zu den herkömmlichen Merkmalen, also quer zur Branchenzugehörigkeit des Unternehmens, quer zur Größe, quer zum Alter der Unternehmen, versuchen wir sowas wie eben unterschiedliche spezifische Innovationsprofile herauszudestillieren. Ne? Und wenn man diese Profile dann auch noch sozusagen zum innovativen Output, also zum Innovationserfolg querlegt, dann kann man sozusagen, kommt man zu dem, was wir dann bei uns Innovation Milieus oder innovative Milieus benennt. Also dann kommt man zu so, also deswegen lade ich ein, auf unsere Homepage zu gucken oder auf die Seite der Online-Studie, weil man kommt dann am Ende zu so einer schönen, wir nennen es etwas locker, Kartoffelgrafik, also zu so einer zweidimensionalen Grafik, in der dann diese Milieus verortet sind. Auf der Y-Achse, also nach oben hin, bilden wir den innovativen Erfolg ab, denn wir fragen die Unternehmen ja auch, habt ihr im Berichtszeitraum unterschiedliche, also Produktinnovationen, Prozessinnovationen oder Organisations- oder anderer Formen der Innovation erfolgreich umgesetzt. Da können wir also sozusagen sagen, okay, es gibt Milieus, die sind erfolgreicher im Innovativen, also in ihrem innovativen Output. Die sind dann etwas höher angesiedelt, da haben wir die Blasen verortet und dann haben wir sozusagen auf der X-Achse, also von rechts nach links, dann diese unterschiedlichen Profile quasi abgetragen. Ne? Also es gibt Profile, die sind eher innovationsverhalten, vorsichtig in der Innovation. Das ist dann zum Beispiel ein Milieu, das nennen wir passive Umsetzer oder tatsächlich auch ein Milieu, das haben wir einfach genannt, Unternehmen ohne Innovationsfokus. Die befinden sich dann eher auf der linken Seite und eben sozusagen unten, weil sie auch dann tatsächlich faktisch nicht so erfolgreich sind in ihrer Innovationstätigkeit. Und Dann haben wir in der Mitte eher so technologieorientierte Milieus, wie die sogenannten konservativen Innovatoren als Beispiel, die haben wir so benannt. Die sind so im mittleren Feld, was den Erfolg angeht, aber eben auch sozusagen von der Profilorientierung her sehr, ja, halt Technologie, Forschungs- und Entwicklungsorientiert. Und dann haben wir sozusagen auf der X-Achse nach rechts gesetzt, Milieus, die sehr innovationsoffen und eher so Richtung, naja, Disruption gehen, also Open Innovation, das sind die sogenannten disruptiven Innovatoren. Darüber werden wir aber sicher gleich nochmal diskutieren. Die haben wir 2026 gar nicht mehr wiedergefunden. Die gab es bei den ersten beiden Erhebungen. Aber so bildet sich das Feld ab. Also, um es kurz zu machen nochmal, also in a nutshell, so letztlich sind diese Innovation-Milieus quasi der Versuch, Profile der grundsätzlichen Innovationsorientierung auf eine ganzheitliche Weise zu erfassen und zu beschreiben, was für unterschiedliche eben Innovationshaltungen und Profile es einfach in der deutschen Unternehmenslandschaft gibt und wie die mit auch dann tatsächlich faktisch messbarem Innovationserfolg zusammenhängen.
Ich finde es ja deswegen auch so spannend, weil ich kenne ja sonst aus der Innovationsarbeit so Sinusmilieus, ja, für Zielgruppen und dergleichen. Und als ich eure Grafik gesehen habe, war so, hey, wie cool ist das denn, ja, dass es da jetzt auch so für die Innovationshaltung auch solche Milieus gibt, mit denen man hier gut arbeiten kann, ja.
Ja, also das habe ich gerade nicht erzählt. Die ganze Geschichte wäre tatsächlich gewesen. Also wer die Sinus-Milieus kennt, danke, dass du sie erwähnst, Bianca. Die standen eigentlich Pate tatsächlich bei dieser Idee. Die standen, also es ist so, ne, also wer sie kennt, ne, die Sinus-Milieus, das ist ja eigentlich ein Marktforschungsinstrument vom Sinus-Institut. Die haben damals auch gesagt, es reicht uns nicht, dass wir die deutsche Bevölkerung eben nach sozioökonomischen Strukturen einfach sozusagen gliedern, ne? Hohes Einkommen oben, niedriges Einkommen unten oder so, und dann irgendwelche, ja, Marktforschungen mit diesem Instrument machen, sondern wir sagen, wir machen es ein bisschen komplexer. Wir gehen mit den Leuten in wirklich tiefen Interviews, ist es beim Sinus-Institut, und können dann hinterher neben, ne, auch die tragen das dann auf der Y-Achse ab, also auf der Y-Achse ist die sozioökonomische Gliederung abgetragen, aber auf der X-Achse tragen die dann tatsächlich so eine kulturelle letztlich Grundorientierung ab. Ne? Ist man als Person oder als Haushalt modernisierungsoffen oder weniger modernisierungsoffen, veränderungsaffin? Und da kommen die auch zu solchen gesellschaftlichen Milieus. Ne? Ich glaube, da sind es dann auch so, weiß nicht, die Veränderer und andere Titel haben die dann für die Milieus gefunden und können darüber dann sehr spezifisch, also sehr detailliert auch Marktforschung betreiben, ja, die etwas zielgenauer dann auch ist, als wenn man nur sagt, wir gucken uns Menschen mit hohem Bildungsabschluss versus Menschen mit niedrigem Bildungsabschluss an oder so. Und das wollten wir im Grunde ähnlich, auf eine ähnliche Art und Weise dann für die Unternehmenslandschaft machen.
Spannend, weil das wusste ich tatsächlich nicht, aber es war so in meinem Kopf so, ah, da sehe ich ein bisschen so diese Sinusmilieus auch,
Ja.
ja. Bevor wir jetzt gleich dann ein bisschen tiefer auch auf die aktuellen Ergebnisse eingehen werden, ihr habt das jetzt ja zum dritten Mal auch durchgeführt, ja. Vielleicht auch so, um einen Überblick zu geben, was hat sich denn jetzt über diese Jahre hinweg verändert? Also ihr habt ja, du hast ja gesagt, 2018 ist der erste Gedanke entstanden, das heißt 2019 war ja dann, glaube ich, die erste Veröffentlichung. Dann hat es noch einmal eine gegeben, 2023, 22,
Genau.
ja, 23 und dann jetzt eben mit 2026. Was war denn da jetzt so über diesen Zeitraum von ungefähr 7 Jahren? Vielleicht eine überraschende oder auch eine sehr große Veränderung.
Ja, also eine überraschende Veränderung war für uns vor allem, also wenn ich das in so einem Bild beschreiben sollte, also die wir kommen immer weiter ins Hochgebirge. Also die, naja, oder also die Gipfel werden höher und schmaler, und die Täler sozusagen tiefer und breiter. Ne? Ich weiß nicht, ob das Bild es gut beschreibt. Jetzt kehre ich wieder zurück sozusagen zu dem Faktischen. Also wir haben tatsächlich, wie du es gerade gesagt hast, also unsere erste Erhebung war 2019, also noch vor Corona. Und da hatten wir eigentlich eine relative interessante, sage ich mal, so Ausgeglichenheit zwischen oben und unten, wenn ich das so sage. Ne? Also wir hatten im Grunde so Pi mal Daumen, 25% der Unternehmen, konnten wir sagen, sind in Milieus, die relativ weit oben auf unserer Bewertungsskala sind, also in sich verteilten auf die beiden Leader-Milieus, also sehr innovationsaffin und auch erfolgreich in der Innovationstätigkeit, da 25%, also ein Viertel, und umgekehrt ein Viertel relativ weit unten, also Unternehmen ohne Innovationsfokus mit relativ niedrigem innovativen Erfolg. Und dann hatten wir nochmal die Hälfte ungefähr so im Mittelfeld. Das war die Situation vor Corona. Und dann waren wir bei der zweiten Erhebung, die dann kurz nach Corona stattgefunden hat, gar nicht ganz so erstaunt, dass sich das Bild zum Schlechteren verändert hatte. Also die Spitze etwas abgeschmolzen war und die Unternehmen ohne großen Innovationserfolg, also die Gruppe sich vergrößert hatte, weil wir gesagt haben, okay, das wird ein Corona-Effekt sein, weil wir natürlich auch gerade beim Erfolg ja gefragt haben, ne, habt ihr Innovation erfolgreich im Berichtszeitraum, und das sind dann die zurückliegenden 3 Jahre, erfolgreich umgesetzt, und das fiel dann genau in diese Corona-Zeit. Und dann haben wir gesagt, okay, dann werden vielleicht auch viele der bisher und vielleicht auch perspektivisch wieder innovationsstärkeren Unternehmen gesagt haben, nee, gerade in dieser Phase waren wir gar nicht so aktiv und auch nicht erfolgreich, weil wir es nicht sein konnten oder nicht wollten. Und jetzt kommt die dritte Erhebung, also schon mit eigentlich Abstand, 2026, so Abstand zu Corona, aber in einer ja veränderten Weltlage, veränderten Wirtschaftslage. Und leider müssen wir sagen, also scheinbar scheint diese Entwicklung sich fortzusetzen. Also diese Entwicklung hat sich tatsächlich verstärkt. Also wir haben heute eine ganz andere Lage. Also es hat sich wirklich dieses Feld der Innovationsunternehmen drastisch verkleinert. Wirklich, wie gesagt, es waren vorher 5% am Anfang unserer Untersuchungsserie. Jetzt sind es nur noch 13% und also knapp dann nicht ganz, aber 40% fast sind eben Innovationsunternehmen. Und das macht uns schon Sorge. Das ist also wirklich so das Key Takeaway. Ne? Also es scheint eine substanzielle Auswanderung aus Innovation zu geben in der deutschen Unternehmenslandschaft.
Das war auch das, was mich ja in dieser Grafik so angesprochen hat. Ich habe sie jetzt auch direkt vor mir, also wir verlinken es auf jeden Fall, weil es ist sehr, sehr spannend auch zu sehen, dass wir hier Unternehmen ohne Innovationsfokus von etwa 19% haben, die ja gestiegen sind, ja. Technologieführer, was so das andere Ende ist, sind jetzt da 5%. Und man hat sich ja schon einiges getan in den letzten Jahren. Woran liegt das denn? Ist es nur die wirtschaftliche Situation oder habt ihr da auch Faktoren herausgefunden, woran das so liegen könnte?
Also ich muss ehrlich sein, unsere Studie ist insofern eine deskriptive Studie, als dass wir die Unternehmen eben nur fragen, was sie tun. Wir fragen sie nicht, warum sie das tun, was sie tun. Mhm. Leider, sagen wir jetzt auch. Ne? Aber es hat halt auch einfach ganz einfache sozusagen erhebungstechnische Gründe. Ne? Wir stellen ja schon über 30 Fragen an die Unternehmen. Das ist eine Herausforderung für viele Unternehmen, so schon da dann mitzumachen, das auch in die Tiefe alles gut zu beantworten. Und unser wissenschaftlicher Partner an der Stelle, das ist ja das Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln, die die Erhebung für uns in ihrem Panel machen, die haben uns auch damals davon abgeraten, das also zu überfrachten, indem wir dann nochmal mehr Fragen stellen oder bei jeder dieser 30 Fragen dann nochmal die Zusatzfrage stellen. Warum macht ihr das denn so und nicht anders? Ne? Mhm. Das heißt, wir können im Grunde auch nur sozusagen das auf der einen Seite beobachten und dann Mutmaßungen anstellen, die natürlich dann auch, also wir sprechen auch mit Unternehmen, wir lesen auch Studien anderer Und ich glaube, es ist auch da tatsächlich sozusagen multifaktoriell, wie dann der Wissenschaftler so schön sagen würde. Aber ich glaube, einer der Hauptgründe ist tatsächlich eine grundtiefe Verunsicherung, so nehmen wir es wahr in der Unternehmenslandschaft, ne? Die sozusagen auf der einen Seite sicher eine wirtschaftliche Seite hat, also gerade das in Deutschland, ja auch in Österreich klassisch starke verarbeitende Gewerbe, ne? Also wir sind Industrieländer, ist zutiefst verunsichert. Es sind unterschiedliche Faktoren, natürlich sozusagen auf der einen Seite sicher in vielen Feldern, in vielen Branchen China, das als eben keine verlängerte Werkbank und kein Markt alleine mehr ist, sondern in vielen Feldern auf einmal ein ernstzunehmender Konkurrent ist. Auf der anderen Seite eine grundtiefe, ein zweiter Faktor sicher, Verunsicherung, wir nehmen es alle an allen Enden wahr, die Welt verändert sich drastisch, ne, was vorher undenkbar war, ist auf einmal Realität, ne, dass ein Partner wie die USA, ein Handelspartner, ein politischer Partner auf einmal Märkte drastisch verändert, alleine durch die Androhung von Zöllen. Mhm. Dritter Faktor dann die anderen Dinge, ne, die auch die USA, aber auch andere Akteure in der Weltpolitik geopolitisch verändern, ne, die dann unsere Lieferketten, Märkte auch von heute auf morgen, Preise von Rohstoffen von heute auf morgen verändern. Also da eine große Verunsicherung, die vielfach dazu führt, ja, dass man sagt, wir ziehen uns zurück, versuchen sozusagen das, was wir haben, abzusichern, Märkte zu konsolidieren, gerade im Innovationsthema vielleicht unser Produkt, unsere Nische sozusagen zu stärker zu bespielen, aber nicht noch ins Risiko zu gehen und Geld für vielleicht gefährliche oder am Ende sich als nicht rentabel herausstellende Innovationsprojekte auszugeben. Ne? Mhm. Was auch, muss man zugeben, eine betriebswirtschaftliche Logik natürlich hat. Wir sagen natürlich, es ist auch auch das ist eine Hochrisikostrategie. Ne? Denn gerade wenn man die aus China heranwachsende Konkurrenz sieht, die wird man sicher nicht übertrumpfen, indem man ja nur inkrementell innoviert, sondern da muss man schon wirklich das Geschäftsmodell hinterfragen und offener auch in die Zukunft gehen und in die Zukunft denken.
Das sieht man ja auch an den ein oder anderen Beispielen tatsächlich. Also ich bin immer wieder fasziniert, es gibt ja so bestehende Branchen wie zum Beispiel die Nahrungsergänzungsbranche, ja, wo man sagt, okay, also mein erster Job war ja im Fitnessstudio und da hat es schon Proteinshakes gegeben. Ja? Und wenn man jetzt schaut, wie proteinreiche Produkte gerade boomen, wo ja viele drauf aufspringen, und da gibt es halt dann junge Unternehmen, die das Geschäftsmodell komplett neu denken. Also vor allem auch in Deutschland mit More Nutrition, ESN und dergleichen, die ja eine bestehende Branche noch einmal komplett neu gedacht haben. Und da wirklich ganz, ganz viel gemacht haben. Auch Sportbekleidung mit OAS, die sitzen ja unter anderem in Köln. Und das finde ich sehr spannend, dass es da ja auch Branchen gibt, die eigentlich auch gesättigt sind und trotzdem hier jemand Neues, Junges kommt, ja, und diese Branche komplett neu denkt.
Ja, also das ist total spannend, was du sagst. Und ich glaube, das ist auch im Kern dessen, was man sozusagen, was man auch den Unternehmen zurufen, also auch älteren Unternehmen zurufen muss. Ne? Also ihr habt natürlich auch im industriellen Bereich sicher Erfahrung, gerade ne, in sehr spezifischen Produktmärkten auch, ne, vielleicht sogar eine 100-200-jährige Tradition, da Marktführer zu sein mit einem spezifischen Produkt. Aber die Entwicklungen sind in vielen Feldern so schnell und die auch Innovationszyklen ne, im technologischen Bereich, aber auch, ne, du sagtest es auch im Geschäftsmodellbereich, sind so schnell und oft sprunghaft, dass man sich da nicht sicher sein kann. Und entweder, ja, man, also wenn ich jetzt Richtung des älteren Mittel- und existierenden Mittelstandes spreche, würde ich sagen, passt auf, es kann euch dann eben passieren, dass ihr von jüngeren Unternehmen, namentlich Startups, überholt werdet oder sogar eure ja, gekannten Marktstrukturen von heute auf morgen in Frage gestellt werden durch eine intelligente Geschäftsmodellinnovation. Und eure eigene Überlebensstrategie kann nur sein, dass ihr im Grunde diese Geschäftsmodellstrategie selber früher habt. Also ihr müsst euer eigenes Geschäftsmodell in Frage stellen. Ne? Und also zurückkommt vielleicht auf unsere Studie. Also da sind natürlich auch zwei Dinge jetzt gerade mit Blick auf die aktuelle Studie, die dann besorgniserregend sind. Oder nicht, also das eine ist besorgniserregend, das eine ist etwas, womit man dann umgehen muss als älteres Unternehmen. Also das eine, was vielleicht besorgniserregend für die gesamte deutsche Innovationslandschaft ist, ist, dass wir den Eindruck haben oder es auch beobachten können mit Blick auf unsere Studie, dass so dieses Element der Disruptivität eigentlich rückläufig ist. Also wir hatten tatsächlich in den ersten beiden Befragungswellen viele Unternehmen, die gesagt haben, also wir haben ganz konkret zwei Fragen also zwei von diesen mehr als 30 Fragen sind, die eine ist wirklich, können Ihre Innovationsvorhaben tendenziell Ihr eigenes Geschäftsmodell herausfordern? Das ist also das, worüber wir gerade gesprochen haben. Und da die andere ist ein bisschen abgeschwächt, könnten Ihre Innovationsvorhaben neben Ihrem existierenden Geschäftsmodell neue Marktchancen Ihnen eröffnen. Ne? Also sozusagen abseits des eigenen Geschäftsmodells neue sozusagen Geschäftsfelder eröffnen. Bei beiden Fragen hatten wir eigentlich in den ersten beiden Befragungswellen relativ positive Ergebnisse. Und die gingen sogar so weit, dass wir in den ersten beiden Befragungswellen auch gesagt haben, es gibt ein ganz eigenes Profil oder Milieu, ein Innovation-Milieu, das wir disruptive Innovatoren genannt haben. Das war natürlich sehr stark dominiert durch den Dienstleistungsbereich, also industrienahe Dienstleister, auch eben, ne, Bianca, du sagtest es, durch jüngere Unternehmen. Wir haben da den Eindruck, dass sich das wirklich drastisch verändert hat. Also dieser Anspruch der Disruptivität ist noch da bei einigen Unternehmen, aber nicht mehr bei so vielen Unternehmen, was uns dazu gebracht hat, dass wir gesagt haben, jetzt bei der dritten Erhebung 2026, wir können eigentlich gar nicht mehr sagen, dass es in der Breite so etwas wie ein Milieu gibt, das wir als disruptive Innovatoren bezeichnen können in der deutschen Unternehmenslandschaft. Das ist eigentlich weg. Also es gibt diese Unternehmen in der Breite gar nicht mehr. Viele von diesen, aber, und das ist jetzt der zweite Punkt, viele gerade von diesen ehedem jüngeren Dienstleistern, die sind ein bisschen, also die sind quasi nach oben gewandert. Die sind jetzt im innovativen Erfolg sehr viel stärker. Die haben wir quasi in das Feld, was wir ursprünglich und jetzt auch noch Technologieführer nennen als Milieu, sind die zugewandert. Also dieses Feld der Technologieführer, hat sich grundlegend verändert. Das war vorher eben ein Feld, was ganz stark durch alte Industrieunternehmen dominiert war, die eben ein Profil hatten, das sehr technologiebasiert war, die gesagt haben, wir forschen eben inkrementell, haben unsere eigene Forschungs- und Entwicklungsabteilung, also eine sehr strukturierte Innovationsorganisation, eine sehr, ich sag mal, im positiven und negativen Sinne eingekapselte Innovationskultur im Unternehmen, die dann aber im Erfolg sehr hoch waren. Also die Technologieführer sind eben das erfolgreichste Feld eigentlich, das erfolgreichste Milieu. Und in den ersten beiden Erhebungswellen war dieses Feld komplett durch große und alte Industrieunternehmen dominiert. Und das hat sich vollkommen verändert. Also mittlerweile sind also nahezu 50% dieser Technologieführer, da haben wir es beim Namen belassen, also auch den Begriff Technologie gelassen, aber 50% dieser Technologieführer sind jetzt jüngere Dienstleistungsunternehmen. Und wir glauben, das sind eben diese ehemals disruptiven Innovatoren, die jetzt aber sagen, also wir sind gar nicht mehr so disruptiv, weil wir eben einmal eine Disruption hatten, die vielleicht unser Geschäftsmodell verändert hat, einen neuen Markt geschaffen hat oder einen bestehenden Markt komplett umgekrempelt hat. Und jetzt sind wir vollkommen erfolgreich auf diesem Feld und sind selbst die, also in dem Sinne Technologie- oder Geschäftsfeldführer in diesem Bereich. Und können deswegen auch sagen, wir sind da sehr erfolgreich unterwegs. Haben da im positiven Sinne sozusagen die Disruptivität vielleicht ein Stück weit hinter uns gelassen, weil wir es aktuell gar nicht mehr so sehr brauchen. Und sind da hineingewandert. Und Umgekehrt sehen wir aber, ja, wie gesagt, es ist also so diese Disruptivität im Gesamtfeld zurückgegangen, also ist gewichen zugunsten einer grundsätzlichen Zurückhaltung. Also auch im industriellen Bereich ist man dann nochmal verhaltener geworden als vorher.
Ich erlebe das auch, ich arbeite sehr viel mit Mittelständlern auch zusammen, also in Deutschland und Österreich. Und da erlebe ich ja auch zurzeit, dass ganze Innovationsabteilungen geschlossen werden, um Kosten zu sparen. Und ja, Innovation ist teuer, unsicher, kostet wirklich viel Geld, bringt vielleicht gar nichts oder erst irgendwann was. Also ich kann es auch nachvollziehen, gerade in Zeiten des Sparkurses. Jetzt interessiert mich allerdings auch von eurer Studie heraus, ihr habt ja auch Handlungsempfehlungen erstellt. Was mich jetzt noch interessiert, bevor wir da vielleicht auch noch kurz reingehen, was machen denn diese Technologieführer anders oder besser als andere? Also warum sind die denn Technologieführer geworden?
Also es sind, ich würde es weiten, es sind ja nicht nur die Technologieführer, wir haben ja auch andere Felder, die relativ erfolgreich sind, also zum Beispiel die konservativen oder die sogenannten kooperativen Innovatoren. Das ist ein anderes Feld, was auch eigentlich so im mittleren, oberen Feld liegt, wenn man vom Innovationserfolg spricht. Und also wir haben den Eindruck, dass es tatsächlich vor allem dieses Element der Innovationsoffenheit insgesamt ist, und die zeigt sich darin, dass man vor allem sich einer offenen Innovationskultur öffnet. Also das ist ein großes Element, also wenn ich von Offenheit spreche, meine ich damit Offenheit nach innen und nach außen. Also das sind zwei Felder, über die wir gleich sprechen können. Und dann ist ein wichtiges Feld noch, sicher auch für dich, Bianca, spannend, wenn du im Austausch mit vielen Mittelständlern bist. Das ist eben tatsächlich das Feld der Innovationsmethodiken, wo wir sagen, das ist auch ein sehr relevantes und muss ähnlich wie auch dieses Element der Offenheit gar nicht, das sind gar keine so großen Kostentreiber. Ne? Also man muss nicht unbedingt eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung haben. Die haben sicher gerade die Technologieführer, ne, die sehr technologieorientiert sind. Das sind große Unternehmen, große Konzerne, die sagen, ne, wir brauchen das auch, ne, weil es Menschen geben muss, die wirklich wissenschaftlich da an vorderster Spitze zu unseren Themen arbeiten. Das ist eine Sache. Aber gerade bei Mittelständlern haben wir den Eindruck, also diese drei Elemente, Offenheit nach innen, Offenheit nach außen und Innovationsmethoden, vielleicht ganz kurz angesprochen, können wir ja auch noch dann gemeinsam vertiefen. Aber Innovation nach innen, wir sehen, dass die Unternehmen innovationserfolgreicher sind, die wirklich sagen, wir kapseln das Thema nicht nur komplett ein, sondern wir haben zum Beispiel auch Anreizsysteme in die komplette Belegschaft hinein, wirklich Anreize, einfach Ideen zu äußern, Innovationsideen einzubringen, ne, auch wenn jemand am Band steht, mal zu sagen, ich habe hier eine Idee für eine zum Beispiel Prozessinnovation, die meine konkrete Arbeit hier am Band betrifft oder etwas anderes, was mir aufgefallen ist. Da gibt es ein großes Feld, wo wir sehen, das hängt wirklich empirisch belegbar mit dem innovativen Erfolg zusammen. Das kann aber auch sowas sein wie eine offene Innovationskultur, die eben tatsächlich auch sagt, es ist nicht alleine sozusagen, es sind nicht alleine die Strukturen, ne, sondern auch irgendwie in anderen Bereichen öffnen wir uns kulturell so, dass das Sprechen miteinander, der Austausch miteinander über Hierarchien hinweg offener wird und dann eben auch im positiven Sinne oftmals Effekte sich zeitigen für, ne, Veränderungen oder vielleicht auch mal sozusagen Dinge von jemandem wahrgenommen werden, der, ich weiß es nicht, vielleicht auch als Außendienstmitarbeiter unterwegs ist, ne, eine kleine Veränderung auf Seiten der Kundschaft, ne, die dann tatsächlich sozusagen in die Organisation zurückgetragen werden kann und in einer offenen auch Kommunikationskultur dann Gehör findet, ne? Und vielleicht dann zu den richtigen Konsequenzen im Unternehmen führt, ne? Und auf andere Art und Weise vielleicht gar nicht wahrgenommen werden würde, ne? Das ist so dieses Thema Offenheit nach innen. Offenheit nach außen ist, dass wir auch tatsächlich empirisch zeigen können, dass die Unternehmen, die uns diese Fragen danach, innoviert ihr mit Partnern zusammen? Da fragen wir auch sehr konkret, sind diese Partner Lieferanten, Kunden, andere Unternehmen, sind es Startups, ist es Wissenschaft? Und wir können zeigen, dass tatsächlich der Grad an Innovation mit externen einen sehr engen Zusammenhang hat mit dem innovativen Erfolg. Also wenn man nicht sagt, ich innoviere für mich alleine und da guckt mir keiner von außen rein, sondern wenn man tatsächlich auch sich anregen lässt von seinen Kunden, von seinen Lieferanten, wenn man auch mit Startups oder mit Wissenschaft zusammenarbeitet, führt das zu einem höheren Innovationserfolg. Und da, also kann ich nur dazu aufrufen, also gerade Wissenschaft, ich weiß, ne, auch wir sprechen mit vielen Mittelständlern, also viele Mittelständler haben da Vorbehalte und sagen, nee, das überfordert uns. Oder da gibt es auch kulturelle Hürden, weil die Wissenschaftlerinnen ganz anders sprechen als wir oder so. Also da würde ich sagen, macht euch auf den Weg, guckt euch an, was auch zum Teil in eurer Nähe, also es gibt sowohl in Österreich als auch in Deutschland eine breite Hochschullandschaft, nicht nur Universitäten, sondern auch Fachhochschulen, technische Hochschulen, mittlerweile auch eine Bandbreite von privaten, sehr wirtschaftsnahen, mittelstandsgeprägten Hochschulen, in denen eben nicht nur gute Leute ausgebildet werden, sondern in denen auch gute Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler arbeiten, die, also in der Wissenschaft läuft das unter dem Thema Transfer, ne, die selber mit Unternehmen zusammenarbeiten wollen. Und ich kenne es hier aus der Region, in der wir sitzen, Ostwestfalen-Lippe, dass die Hochschulen da sich sehr, sehr anstrengen, also wirklich auf einer Augenhöhe mit den Unternehmen, auch mit kleineren Mittelständlern wirklich zu sprechen, zu verstehen, was sind ihre Fragen, ihre Sorgen und dann wirklich also Angebote zu formulieren oder auch zum Teil wirklich ganz konkret zu unterstützen bei Forschungsvorhaben oder bei ganz konkreten Produktentwicklungsthemen oder Prozessveränderungsfragen Angebote haben, mit denen sie da wirklich punkten können und wo die Unternehmen dann auch ganz konkret davon profitieren können. Also da muss man gucken, das ist oft in der eigenen Region recht nah, also da muss man gar nicht in die Weite schauen oder sagen, nee, die Leute an der TU München, die sprechen gar nicht mit mir als kleinen Mittelständler oder so. Also da gibt es wirklich in der Nähe oft wirklich sehr, sehr gute Leute und sehr gute Strukturen. Und manchmal ist es auch ja, dann vielleicht themengebunden, ne, dass man mal gucken muss einfach, ne, welche Fachhochschule gibt es vielleicht, die im Ernährungsbereich unterwegs ist und dazu forscht und intelligente Wissenschaftler hat, ne, oder vielleicht Verwandtenbereich, weiß ich nicht, ne, Sporthochschule oder sowas, ne, dass man da mal intelligent guckt und dann Ansprechpartner findet und zweiter Bereich, Kooperation nach außen. Und dann eben dieses Element der Innovationsmethoden, das sehen wir wirklich sehr, sehr stark. Und da habe ich auch den Eindruck, also dass da viele Unternehmen so Vorbehalte haben. Aber auch das kostet nicht unbedingt viel Geld, mal einen Berater oder eine Beraterin sich ins Haus zu holen und zu sagen, mach mit uns einen ersten Workshop oder guck mal mit Augen von außen auf unser Unternehmen, wo könnten wir an welcher Stelle vielleicht mal auch Methoden zum Einsatz bringen, einmalig oder dann auch vielleicht perspektivisch mehrmalig strukturiert, um jetzt in einen Innovationsprozess einzusteigen fürs Gesamtunternehmen oder auch ganz konkret für ein spezifisches Produkt oder mal zu gucken, ob es ein neues Geschäftsfeld für uns geben könnte oder anderes. Und das ist eben ja ein Feld, wo wir den Eindruck haben, da ist auch Bewegung. Also da merken wir, also das ist ein positives Ergebnis übrigens, wenn man jetzt diese Zeitreihe sich anguckt, dass wir den Eindruck haben, dass gerade in diesen Milieus, die etwas innovationsferner sind, ne, das sind ja muss man auch sagen, oft dann eher kleinere KMUs, die in diesen Milieus der zufälligen Innovatoren, passiven Innovatoren oder der Innovation ohne, Unternehmen ohne Innovationsfokus sind, so benennen wir diese drei Milieus. Da haben wir den Eindruck, dass die so über diese letzten drei Bewegungswellen hinweg etwas stärker in dieser Hinsicht werden, also etwas mehr sagen. Also wir schulen auch Innovationsmethoden oder holen uns Beratung ins Haus zum Thema Innovation. Und das merkt man auch im innovativen Erfolg. Also es hängt damit zusammen. Und wie gesagt, also das muss, da sagen wir auch, das muss nicht teuer sein. Ne? Also da geht es oft um kleine Veränderungen, eine Beratung hier oder mal eine Schulung dort, jemanden ins Haus zu holen. Das heißt nicht, dass man da stehende Strukturen, eine F&E-Abteilung oder anderes aufbauen muss.
Das sehe ich tatsächlich auch bei einigen meiner Kunden, die wirklich jetzt in den letzten Jahren diese Innovationskompetenz mit Methoden aufgebaut haben. Sei es jetzt Design Thinking, was ja so diesen Aufmachen auch nach außen ja noch einmal dazu holt, dass man sagt, okay, wir sprechen mit Kunden, Kundinnen, laden die in Workshops ein, also nicht nur befragen und dann testen, sondern wirklich ganz aktiv auch in der Ideenentwicklung oder eben auch, je nachdem in welchem Feld, auch andere Methoden. Und was ich auch sehe, das ist zum Beispiel auch ein schönes Beispiel, das es auch unterstreicht. Ein Kunde von mir hat eine Förderung bekommen für einen Innovationsprozess, ein kleineres Unternehmen, ja. Und diese Förderung haben sie nur bekommen, weil sie mich dazu holen mussten, oder jemand anders, in dem Fall mich jetzt, um diese Innovationsmethodik ins Unternehmen reinzubringen anhand dieses Prozesses. Das heißt, die haben ja, durch das, dass ich jetzt da immer mit dabei war, das methodisch begleitet habe, diese Kompetenz gleichzeitig aufgebaut. Und die ist quasi bezahlt worden von einem Fördergeber da in Österreich. Und auch das trägt ja noch einmal dazu bei, weil die denken jetzt ja auch ganz anders und haben gelernt, oh, vielleicht macht es Sinn, das ja systematisch ranzugehen.
Ja, finde ich toll. Also beide Punkte, also einmal auch da nochmal der Aufruf. Also ich habe das gerade nur so in den Raum gestellt, das muss nicht teuer sein, aber ich weiß das, also in Österreich, aber auch in Deutschland gibt es da unterschiedlichste Förderinstrumente. Ne? Wir sind keine gemeinnützige Institution, wir können nicht fördern, dürfen wir nicht, wir können auch nicht beraten an der Stelle. Aber ich glaube, da gibt es genug auch Beratungen oder Informationen, die man entweder über das Internet bekommt oder auch bei den Kammern, Industrie- und Handelskammern, anderen Intermediatoren sich einholen kann. Also es gibt genug Fördermittel, also sowohl in Deutschland Bundesebene, auch Landesebene, in Österreich sicher genauso. Und das sollte man auf jeden Fall dann mitnehmen. Und der zweite Punkt, also sehr schön, dass du das Thema Design Thinking angesprochen hast, Bianca, denn ich glaube, das ist ein tolles Beispiel, wo man auch zeigen kann, dass das eben, also gerade das Design Thinking ja eine Methode ist, die man, die dann auch sozusagen Langzeitwirkung zeitigt. Ne? Also wo man sagen kann, dass das holt ihr euch einmal ins Haus, da lernt ihr etwas und das hinterlässt dann bei euch auch im positiven Sinne Spuren. Ne? Also das kostet zwar vielleicht einmal sozusagen etwas, ne, da hineinzugehen, jemand an Bord zu holen, der das kann, der die Expertise mitbringt, aber diese Grundhaltung, die man dann lernt, die verändert sich ja auch im Unternehmen einiges und kann dann einen nachhaltigen Lerneffekt im Unternehmen haben. Und ja, so ist dann im Rückblick sicher diese Investition eine lohnende Investition, die ja gar nicht so teuer oder auch risikobehaftet sein muss, ne? Wie wenn man sagt, ne, nein, es geht nur mit einer eigenen Forschungs- und Entwicklungsabteilung oder so, ne? Nein, muss nicht sein, ne? Also man kann sich auch öffnen über Methodenkompetenz und indem man Methodenpartner für eine Zeit ins Haus holt.
Und das auch da. Ein Kunde von mir, der hat wirklich Design Thinking Moderatorinnen ausbilden lassen von mir. Und diese Haltung, die du jetzt auch gerade angesprochen hast, die ist ja dann in alle Bereiche übergegangen. Da waren ja Personen aus dem Produktmanagement dabei, aus der Vorentwicklung, aus dem HR-Bereich, also wirklich querbeet aus dem Unternehmen. Und die bringen ja jetzt diese Denkweise in die einzelnen Bereiche rein, ja, ohne dass ich jetzt ständig da als Beraterin mit dabei bin. Das heißt, die sparen sich schon einmal die Moderationskosten, weil die jetzt sehr viel intern moderieren, ja. Und gleichzeitig diese Haltung, die Kunden und Kundinnen ständig einzubeziehen, das hat ja natürlich auch Effekte auf die Kundenbindung, ja. Nicht nur, dass der Innovationserfolg besser ist, sondern auch diese Bindung ist ja ganz eine andere. Und das finde ich auch schön, da diesen Fokus einfach drauf zu legen. Deswegen finde ich so großartig, dass ihr mit eurer Studie auch rausbekommen habt, dass diese Innovationsmethodik, dass die schon sehr wesentlich auch ist. Ja,
ja, auf jeden Fall. Und ich meine, ich hatte ja eben diese drei Punkte. Also gut, dass du das nochmal gesagt hast. Also interne Kooperation, externe Kooperation und Innovationsmethodik und im Grunde das Design Thinking, also wir können damit eigentlich empirisch belegen mit unserer Studie, dass das Design Thinking eine wunderbare Methode ist, ne? Also die dann ja eben nicht nur selber eine Innovationsmethode ist, sondern eine Innovationsmethode, die eigentlich genau, ne, du sagtest es, ins Zentrum stellt, diese Perspektivöffnung hin einmal nach außen, ne? Wir holen unsere Kunden, unsere Kundinnen direkt eigentlich in den Innovationsprozess, in das gemeinsame Denken mit hinein, ne, bevor wir sie vor vollendete Tatsachen stellen und dann selber erst merken, dass vielleicht dieses Produkt sie gar nicht anspricht. Es ist eine Methode, die ganz klar sagt, wir müssen sozusagen intern im Unternehmen alle eigentlich mit zum Denken, zum gemeinsamen Denken bringen. Und dürfen Innovation nicht eingekapselt bei spezifisch Beauftragten belassen, ne? sondern müssen die Expertise eigentlich von allen mit hineinholen. Ne? Und es ist eigentlich eine wunderbare Passung an der Stelle. Ne? Also wir können zeigen, dass das genau dann zum Erfolg führt. Ne? Und wenn es natürlich dann am Ende nicht nur das einmalige Nutzen einer Methode ist, sondern tatsächlich eine Haltungsveränderung, eine kulturelle Veränderung nehmen, zur Folge hat, ist das, glaube ich, für das Unternehmen wunderbar. Und dann könnte auch ein Unternehmen, das wir jetzt zum Beispiel in diesem Feld der Unternehmen ohne Innovationsfokus einsortieren, durchaus, denke ich, weiter nach oben wandern. Ne? Und das wäre natürlich wünschenswert, auch für die, nicht nur für das Unternehmen selbst, sondern für die gesamte Volkswirtschaft, wenn viele Unternehmen diesen Weg beschreiten würden. Mhm.
Ich möchte noch ein Thema aufmachen. Wir haben jetzt ja gesprochen über die Innovation-Milieus, wir haben gesprochen über diese drei, also die innere Offenheit, die Offenheit nach außen, über die Methodik. Jetzt höre ich den einen oder anderen meiner Kunden, ja, oder auch Nicht-Kunden sagen, ja, aber wenn es so einfach wäre, ja, und dann kommt schnell das Thema, wir dürfen nicht, die Bürokratie, und dergleichen, du hast heute auch schon Lieferkettengesetze und so angesprochen. Das höre ich tatsächlich sehr, sehr häufig aktuell. Ja, wir würden ja gerne mehr innovieren, aber uns sind die Hände gebunden, es sind so starke und strenge Reglementierungen, es ist alles nicht so einfach. Und deshalb möchte ich das jetzt noch ganz kurz, auch noch dieses Fass vielleicht kurz aufmachen mit dir gemeinsam, ja. Inwiefern kann hier denn Politik vielleicht auch mitwirken, diese Innovation-Milieus von links unten nach rechts oben zu bringen, um es in dieser Sprache zu lassen? Ja? Welche Rolle hat die Politik überhaupt und was kann da vielleicht getan werden?
Also das Feld der Regulierung ist natürlich tatsächlich ein sehr großes und dessen, was die Politik machen kann, ist auch ein großes. Also ich meine, im Endeffekt muss man natürlich sagen, innovieren müssen am Ende tatsächlich die Unternehmen selbst. Ne? Also da liegt die Verantwortlichkeit. Ne? Und ich glaube auch, die Unternehmen müssen es am Ende des Tages wollen. Denn Innovation ist in einer Marktwirtschaft, wie wir sie sind, wie wir sie haben, ist notwendig, um am Ende des Tages auch überlebensfähig zu sein. Ne? So hart muss man das sagen. Also die Unternehmen, die nicht innovieren, nicht ihre eigenen Produkte und Dienstleistungen immer wieder in Frage stellen oder auch erweitern, Neues, wirklich nach Neuem suchen, laufen Gefahr, auf mittlere oder auf längere Frist eben tatsächlich vom Markt verdrängt zu werden. Also das heißt, die Verantwortung liegt bei den Unternehmen selbst. Die Politik, wir formulieren auch Handlungsempfehlungen an die Politik natürlich, kann auch ihres dazu beitragen. Ich glaube, das sind also ich würde sagen, natürlich drei Elemente. Also was ich jetzt aktuell wahrnehme, ist tatsächlich, dass darüber sprachen wir ja auch eingangs, ist so eine, das sagen auch viele Unternehmen, eine grundsätzliche große Verunsicherung in den Unternehmen. Da muss man natürlich sagen, ich glaube, da sind wir, glaube ich, hier in Deutschland, Österreich, der Europäischen Union insgesamt eigentlich gut gebettet, weil wir eben aktuell politische Systeme haben, die sagen, ja, ne, also wir versuchen über politische Maßnahmen, auch über Regulierung, muss man sagen, Level Playing Fields zu garantieren in unserem europäischen Markt, in unseren nationalen Märkten, versuchen auch, so gut es geht, die europäischen Unternehmen dort, wo es geht, zu schützen. Ne? Natürlich stehen wir auch für Freihandel und Partnerschaft ja mit anderen Welthandeln, mit anderen Weltregionen. Aber ich glaube, dass ich glaube und nehme das auch so wahr in Gesprächen, dass das Unternehmen auch schätzen. Ja, also wir hatten neulich eine Diskussion in der Stiftung, da waren auch Unternehmer aus den USA da und selbst die haben uns das sozusagen zurückgemeldet, ne, dass sie sagen, also europäische Regulierung hat aus unserer Sicht auch was Tolles, ne, weil es eben dieses Level Playing Field sichert, weil es auch, das haben die amerikanischen Unternehmen übrigens sehr stark gemacht, uns Rechtssicherheit bietet. Ne? Wenn wir wissen, auch als Pharmaunternehmen, wir sind einmal durch diesen schmerzhaften Zulassungsprozess in der Europäischen Union durch, sind wir mit diesem einen spezifischen Medikament, mit diesem Produkt fein. Dann sind wir auf dem Markt, können auf dem Markt agieren und sind auch relativ sicher vor zum Beispiel Schadenersatzklagen oder anderem. Ne? Während das ja, ne, sehen wir ja in den USA jetzt auch, Beispiel Bayer, Monsanto, in den USA es auch an der Stelle ganz andere Spielregeln gibt, die Unternehmen auch, also die auch überlebensgefährdend sein können für Unternehmen, ne, wenn sie wenn man da eben in einem Markt sich bewegt, der fehlende Regulierung hat an der Stelle. Ne, Regulierung, die dann hinterher Gerichte nachholend sozusagen klären. Also das ist das sicher das eine. Sicherheit, hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht. Gibt es nicht auf unseren Märkten in der freien Marktwirtschaft. Gibt es, wie wir jetzt lernen, leider auch nicht in einer geostrategischen, globalen Situation. Ne? Da strengen sich, habe ich den Eindruck, aber unsere politischen Akteure aktuell gut an, soweit sie es dann auch selber in der Hand haben. Auf globaler Ebene. Ne? Punkt. Und dann ja, ist das andere Thema natürlich, dass der vielleicht Überregulierung, du sprachst das Lieferkettengesetz an, ich meine, gut, das ist natürlich dann auch immer eine Diskussion. Wir bewegen uns in einem demokratischen Rahmen. Es gibt auch, müssen wir eingestehen, eben gesellschaftliche sozusagen Veränderungen, gesellschaftliche Ideen, Anforderungen, die dann auch denen dann auch Politik irgendwie Genüge leisten oder Gehör verschaffen muss, Genüge leisten muss. Und das muss man dann immer sozusagen austarieren. Ne? Und da glaube ich aber, würde ich auch wieder hart mit den Unternehmen ins Gericht gehen, denn gerade was auch Innovation angeht, ist glaube ich, erstmal nicht Regulierung das größte Problem. Also das ist ein bisschen, wenn ich so böse sein darf, eine Schutzbehauptung vielfach. Ne? Dass man sagt, ich gehe gar nicht erst in die Innovation, weil hinterher oder weil jetzt schon Regulierung so stark ist. Ne? Ich glaube, natürlich gibt es Bereiche, die auch da reguliert sind und wo man gar nicht vielleicht so auch als kleines Unternehmen ad hoc hineinkommt. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, also Innovation ist immer offen und bleibt natürlich irgendwie risikobehaftet. Also das ist, glaube ich, das stärkste Argument, wo ich den Unternehmern und Unternehmerinnen auch recht geben würde. Ne? Ja, es kostet Anstrengung, es kostet Geld und es ist am Ende, dafür ist Innovation auch immer mit einem Risiko behaftet, dass man mit einer Innovation dasteht, die dann nicht am Markt funktioniert oder die ein anderer schon vorher gehabt hat. Also von daher ist ein Risiko da. Aber man sollte sich gerade, was das Feld Innovation angeht, nicht hinter der Politik verstecken. Umgekehrt, also um da nochmal positiv auch zu sprechen, also du sprachst ja auch gerade, Bianca, du hast es gesagt, du hast von den Förderinstrumenten, die es da gibt, gesprochen. Also gerade da habe ich den Eindruck, sind auch in Österreich und in Deutschland eigentlich die politischen Strukturen auch bewusst, ne, dass das auch das Thema gerade Diffusion von Technologien, ne, auch die Frage danach, wie gerade KMU am Innovationsprozess teilhaben sollen, dass das eigentlich bewusst ist und dass man da, soweit es geht und machbar ist, auch im positiven Sinne dann umgekehrt Anreize setzt. Ne? Also über direkte Förderinstrumente oder Kredite, die, ich weiß es nicht, ne, man bei der KfW in Deutschland oder bei Landesförderbanken sich holen kann. Das ist dann manchmal ein bisschen, ja, zugegeben komplex, da gibt es so einen Förderdschungel. Ne? Aber auch da gibt es immer wieder Leute, die einen beraten können, Institutionen wie die Kammern, die einen an die Hand nehmen können und sagen können, hier gibt es sogar Geld, ne, vom Staat, was ihr nutzen könnt. Das kann sicher im Einzelfall immer mehr sein. Das sagen auch wir als Stiftung. Ne? Das kann mehr sein, das kann einfacher zugänglich sein und so weiter. Aber die Situation ist an der Stelle, wenn man auf die Politik guckt, würde ich sagen, also sie ist eben grau, ne? Sie ist nicht komplett hell leuchtend, aber auf jeden Fall aktuell auch nicht total schwarz, sodass man sagen müsste, wir stellen hier unseren eigenen Betrieb ein und innovieren nicht mehr, weil die Politik so schrecklich ist.
Ja. Letzte Frage, wirklich die letzte Frage, und zwar, ich finde sie total spannend. Also ich glaube, da stecken ja noch mehrere Podcast-Folgen dahinter. Ja. Wenn du den innovationsferneren Unternehmen, also den Milieus, etwas mitgeben möchtest, so welchen einen Schritt sollten sie jetzt am besten tun?
Sie sollten im Idealfall sofort gucken, wo gibt es Leute in ihrer Nähe, in ihrer Umgebung, die wirklich Innovationsmethoden-Spezialisten, Spezialistinnen sind. Und mit denen ins Gespräch gehen.
Schön. Einfacher Schritt, oder? Genau. Ein einfacher Schritt. Armando, vielen, vielen Dank, dass du heute im Podcast Innovation einfach machen warst, um über die Innovation Milieus zu sprechen. Wie gesagt, verlinken wir natürlich in den Shownotes, damit jeder so einfach wie möglich zu eurer Studie kommt. Es lohnt sich wirklich, da reinzuschauen. Ich finde es total spannend. Vielen Dank, dass du da warst.
Ganz herzlichen Dank dir, Bianca. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir. Tschüss.
Tschüss.
Ja, das war mein Gespräch mit Armando Garcia-Schmidt über die innovativen Milieus. Was ich mitnehme, Innovationskraft hängt erstaunlich wenig am großen Budget und doch an drei Dingen. An der Offenheit nach innen, an der Offenheit nach außen und an Innovationsmethoden. Und wenn du sagst, ich möchte an Innovationsmethoden arbeiten, dann lass uns direkt ins Gespräch kommen. Buch dir ein unverbindliches Erstgespräch mit mir und wir schauen, ob und wie ich dich dabei unterstützen kann. Die Studie verlinke ich dir selbstverständlich in den Shownotes. Schau da rein, es lohnt sich wirklich, hier einen Blick reinzuwerfen. Und damit bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.